Beginnen wir mit einer kleinen Geschichte. In einem Dorf der in Neumexiko lebenden Sunni-Indianer rufen eines Tages die Priester eine Gerichtsversammlung ein. Ganz unversehens ist eine junge Dorfbewohnerin von nervösen Zitterreaktionen heimgesucht worden und sie beschuldigt nun einen jungen Mann, der ihre Hände berührt habe, der Zauberei. Zauberei, so will es ein altes, ungeschriebenes Gesetz im Dorf, kann mit dem Tod bestraft werden, auch in Form der Verstoßung aus der Dorfgemeinschaft. Der Angeklagte wird vorgeladen. Zwei Magier hätten ihn, so er, in den Gebrauch von zwei mächtigen Drogen eingeweiht. Man fordert ihn auf, diese vorzuzeigen, und er führt die Richter an den Ort, wo er sie angeblich versteckt hat. Hier bringt er zwei Wurzeln zum Vorschein, deren eine den Bösen, die andere den Gegenzauber bewirke, so seine Aussage. Nach dem Beweis gefragt, demonstriert er ihre Wirksamkeit durch eine simulierte Trance. In der Nacht aber unternimmt er einen Fluchtversuch und macht sich dadurch natürlich erst recht verdächtig. Wieder vor Gericht gestellt, erfindet er eine zweite Geschichte. Er erklärt, alle seine Ahnen seien in Wahrheit Schamanen gewesen. Zum Beispiel hätten sie die Fähigkeit besessen, ihren Körper zu verlassen und in Tiergestalten zu schlüpfen. Alles, was sie dazu benötigten, seien einige magische Tierreste, zum Beispiel Vogelfedern. Die Richter verlangen nun, die Federn zu sehen. Sie führen ihn zum Haus seiner Familie. Er ist sozusagen vorweggegangen. Und hier untersucht er die Lehmwände, denn, das hatte er behauptet, die Federn sollen im Haus verborgen sein. Nach einiger Suche und teilweise Zerstörung der Wände des Hauses findet er zu seiner Erleichterung die alten Federn im Mörtel. Erfinderisch und mit vielen Ausschmückungen erläutert er nun den magischen Mechanismus derselben. Er spielt sogar ein improvisiertes Ritual vor und schließlich wird er auf den Dorfplatz geführt, vor alle Dorfbewohner, wo er seine Geschichte eben noch einmal laut wiederholen muss. Und dort beweint er den vorübergehenden Verlust seiner magischen Kräfte. Aber er scheint sie wieder zurückzugewinnen, da er dem nervenkranken Mädchen mit Erfolg die Hand auflegt. Nach seiner Freilassung hat er im Zusammenspiel mit der Gemeinschaft eine neue Identität gewonnen. Er ist von nun an der Schamane des Dorfs, auch eine Geburt. Nun, diese Geschichte, die ich der Aufzeichnung eines amerikanischen Ethnologen verdanke, ist unter vielen Aspekten deutbar. Es ist noch zu früh, um hier schon in die Interpretationsmöglichkeiten einzusteigen. Fragen wir zunächst einmal nach dem, was die Geschichte und die Umstände, auf die sie sich bezieht, überhaupt zum Thema beitragen. Da ich über Literatur, und zwar Literatur im weitesten Sinne, sprechen werde, sind ja zunächst einmal Zweifel angebracht, denn es gehört zur Minimaldefinition literarischer Texte im engeren Sinne, dass sie eine schriftliche Form besitzen und von einem möglichst namentlich identifizierbaren Autor stammen und natürlich bestimmten Formgesetzen unterworfen sind, zum Beispiel poetischen. Bekanntlich gilt das als ihr Echtzeitsiegel, vor allem die Autorisierung durch den Autor. In unserem Fall aber hat ein Ethnologe protokolliert. Und wir wissen, dass Protokolle aus zweiter Hand, zumal wenn diese aus der Optik eines ganz anderen Kulturkreises niedergeschrieben werden, zu Missverständnissen und Verzerrungen neigen. Das damit verbundene methodologische Problem außer Acht lassen, frage ich weiter, ob sich die Sunyi-Geschichte nicht unter der Rubrik Oral Poetry, also mündliche Dichtung, einordnen lassen. Aber auch das muss wohl verneint werden, da weder der Anlass noch die Form der Erzählung die Bedingungen der mündlich vorgetragenen poetischen, also wohlgeformten Rede erfüllen. Die Gerichtsverhandlung dient der Wahrheitssuche und die Form der Geschichte entspricht, zumal sie auch pantomimische Elemente einschließt, eher dem spontanen, dem von Zufällen geleiteten Herumtasten des Tricksters als einer komponierten Rede. Ich füge hinzu, meine Paraphrase der Sunyi-Geschichte bezieht sich bereits auf die Paraphrase einer Paraphrase, nämlich auf die Nacherzählung des ethnologischen Berichts eines anderen Autors, eines anderen Feldforschers durch Claude Lévi-Strauss. Den Schamanen, so wie er am Ende dasteht, habe ich nochmal, das war nicht der Claude Lévi-Strauss, hier in gezeigt. Weniger enttäuschend aber fällt die Antwort auf die Frage aus, welchen Wert die Geschichte für den Kulturanthropologen besitzt. In der Perspektive des Ethnologen, so können wir den Anthropologen auch nennen, der als Empiriker unter den Anthropologen gelten kann, eben durch die Feldforschung und teilnehmende Beobachtung, sind vor allem zwei Aspekte von Interesse, die Funktionen der magischen Objekte und die Funktion des berichteten Geschehens inklusive aller Begleiterscheinungen. Innerhalb der sozialen Gruppe betrachten wir den zuletzt genannten Aspekt etwas genauer. Nun, die Sunni verstehen als Ziel der Gerichtssitzung gerade nicht, wie ich oben unterstellt hatte, die Enthüllung der Wahrheit im Sinne der Quaestio facti mit dem Ziel, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Eine Störung des Zusammenlebens, wie sie durch die unentdeckte Anwesenheit eines Schamanen droht, muss nicht durch Eliminierung geheilt, sie kann auch durch Integration behoben werden. Und eben das belegt der ethnologische Bericht. Er verzeichnet unter anderem auch die Reaktionen der zu Gericht sitzenden Zuhörer auf die Erzählung des Angeklagten. Diesem gelingt es, die Richter nicht nur zu fesseln, sondern davon zu überzeugen, dass sie seiner bedürfen, um das Böse, das von seinen übernatürlichen Kräften ausgehen könnte, zu bannen. So entsteht allmählich eine Komplizenschaft zwischen Richter und Angeklagtem. In dem Maße, in dem der Angeklagte die Wirklichkeit seiner Erfindung nachzuweisen vermag, zum Beispiel der Federfund, glaubt nicht nur er selbst an seine Fähigkeiten, auch das Dorf akzeptiert sie als etwas, das nicht nur Gefahren, sondern auch Möglichkeiten der Schadensabwendung und Heilung enthält, und zwar nachhaltige. Kurz, die Gerichtsverhandlung wird zur Initiation des Schamanen, der sich seiner charismatischen Kräfte bis dahin gar nicht bewusst war. Und die soziale Gruppe bestätigt schließlich mit der öffentlichen Anhörung, dass sie das, was vor seiner Entdeckung als beunruhigend empfunden wurde, durch einen Prozess der Objektivierung in ihr kulturelles System aufgenommen und auf diese Weise den ihm anhaftenden bedrohlichen Charakter gebannt hat. Ist diese Deutung zutreffend? So sagt sie noch nichts über die Rolle der Magie. Immerhin können wir Teile der Geschichte an eigene kulturelle Erfahrungen anschließen. Nicht von ungefähr erinnert ihre Form an die Formen dramatischer Aufführungen, die uns aus dem europäischen Improvisationstheater etwa bekannt sind. Wir haben Akteur und mitagierendes Publikum. Wir haben den Improvisator, der, indem er sich an einen Kanon magischer Praktiken erinnert, und Teile davon in seine Darstellung aufnimmt, auch Imitator ist und Teile. Und wir haben das, was mit der dramatischen Katharsis vergleichbar ist, die Restitution der gestörten Ordnung durch dieselbe Person, von der die Störung, wie es scheint, ausgegangen ist. Das entspricht ziemlich genau der aristotelischen Definition der Katharsis. Nur das Modell der tragischen Ironie versagt als Bezugsrahmen, denn die Katharsis der Sunni bedarf nicht des Untergangs des Helden. Sie gibt sich mit dem bewundernden, vielleicht mit Schrecken vermischten Erstaunen zufrieden, das die magischen Fähigkeiten und rituellen Handlungen des frischgebackenen Schamanen hervorrufen. Nun, von dieser Interpretation aus scheint nun doch wieder ein Zugang möglich zu dem, wie ich es hier einmal mit einer vorläufigen Wendung nennen möchte, zu den literaturanthropologisch bedeutsamen Komponenten der Geschichte. Das war, wenn Sie so wollen, auch schon der Versuch einer ersten Lesart, also eine Art von Interpretation. Ohne eigene Schuld, ich fasse es zusammen, fällt das Leben des jungen Indianers dem Tode anheim. Aus der lebensbedrohenden Situation rettet ihn die Fähigkeit, erzählend und dramatisch agierend eine Geschichte zu basteln und glaubwürdig darzustellen. Ein Muster, das uns aus einer ganz anderen Tradition bekannt ist, und zwar als Taktik der Scheherazade und auch noch in der modernen Schriftstellerform, Formel Schreiben heißt Überleben, eine ferne Analogie besitzt. Nur heißt es im Fall des Sunyi, mündlich erzählen heißt hier Überleben. Und selbst das ist nicht von vornherein sicher. Folgt man zweitens, also im Sinne einer zweiten Lesart, einer raffinierteren, also das heißt einer akademischen Bastelei und Auslegungsperspektive, so lässt sich der Geschichte mühelos eine symbolische Struktur einschreiben. Nach dieser Lesart würden die magischen Objekte aus der ersten Verteidigungsgeschichte, die Wurzeln, ich erinnere daran, dass sie böse und gute Wirkungen verkörpern sollen, auf die Ambivalenz des Dableibens hinweisen, nicht, wenn man es verwurzelt. Das ist klar, aber das ist eben zweideutig. Das Bild der Federn hingegen und die Suche nach ihnen durch Niederreißen der Mauern des eigenen Hauses wären hingegen als Symbole für das Verlangen deutbar, die persönliche Freiheit über die Bindungen der Sippe und der Gemeinschaft zu stellen. Der Ausgang der Geschichte bestätigt, dass solche Hypothesen nicht völlig schief liegen, denn der junge Sunyi macht unter dem rituellen Druck der Gemeinschaft etwas, ja, durch etwas Ähnliches zumindest, wie das, was der Soziologe Irving Goffman als Mortification of the Self bezeichnet hat, also die Abtötung des Selbst, um aber sozusagen eine neue Identität zu gewinnen. Nun, mit diesen beiden Lesarten scheinen weiterführende literaturanthropologische Winke der Sunyi-Geschichte keineswegs erschöpft, denn die Elemente der unmittelbaren sozialen Interaktion liefern relativ strenge Kriterien, um zwischen literarischer Kommunikation einerseits und direkter Kommunikation andererseits hier zu unterscheiden. Die direkte Kommunikation, ich muss mal sehen, ob ich dafür auch ja eine kleine Beschreibung habe hier. Sie sehen, dass die mündliche Kommunikation, das nennen wir die direkte Kommunikation, und die indirekte, mittelbare, die literarische Kommunikation, wo eben eine Leser-Text-Beziehung, während sonst in der direkten Kommunikation natürlich eine Hörer-Sprecher-Beziehung ist, die auch reziprok ist. Nicht der Hörer kann zum Sprecher werden, umgekehrt, eben wie das in einem Dialog geschieht. Nun, Schreiben und Lesen sind im Vergleich mit dem mündlichen Vortrag, um über die literarische Kommunikation noch etwas zu sagen, eher, wie ich es hier nenne, symbolische Handlung. Es sei denn, sie werden mit rituellen Performanzen, mit einem Minimum solcher performativen Darstellungen verbunden. Das Ritual des Schamanen mag ganz ohne Schrift auskommen. Ohne magische Objekte ist es undenkbar. In manchen schriftfundierten Kulturen sind solche Objekte sogar mit Schriftzeichen, mit Buchstaben, mit Wörtern oder Texten identisch. Ein besonders schönes Beispiel liefern die tibetanischen Mönche, die mit geschnitzten Buchstaben die Wasseroberfläche der Flüsse peitschen, um auf diese Weise den geheiligten Sinn ihrer Symbole der strömend verfließenden Natur mitzuteilen. Ein ganz anderes wiederum sehen wir im altägyptischen Pyramidentext, der das Innere der Grabmonumente bedeckt und durch ein Weiheritual belebt, die magische Kraft zur Überwindung räumlich und zeitlich getrennter Welten entwickeln soll. Und ein drittes Beispiel geben die Praktiken analphabetischer und halbliteraler nordafrikanischer Stämme, Koranstrophen in arabischer Schrift, die man selber gar nicht versteht, als Fetische und Amulette zu verehren. Die Schriftzeichen sind in diesen Fällen identisch mit magischen Objekten. Das will ich mit diesen Beispielen sagen. Sie werden eigentlich nicht gelesen, sondern rituell gehandhabt. Doch der Unterschied zwischen dem magischen Gegenstand im Zentrum ritueller Handlungen und der magischen Kraft der gesprochenen oder gar gelesenen Rede, wie sollen wir uns den vorstellen? Was ist ein magisches Objekt? Was eine magische Handlung? Auf diese Frage im Rahmen des Themas einzugehen, erscheint vielleicht abwegig. Aber es ist daran zu erinnern, dass schon einer der großen französischen Ethnologen, Marcel Mauss, die magische Handhabung als eine Grundform der Poiesis, des Machens im Sinne des Herstellens von Texten, gedeutet hat. Natürlich konnte er das aus der Literatur wissen, denn im platonischen Dialog Ion wurde der Dichter schon als der griechische Begriff lautet Poietes, das lassen wir mal weg, wurde der Dichter schon als einer, der etwas macht, also so wie der Magier, der also mit den Händen etwas macht, etwas herstellt, aber auch als Mantis, als Gottbesessener beschrieben, der ähnlich wie der Schamane aus einem tranceähnlichen Erregungszustand heraus spricht und singt, ja unter Umständen auch dramatisch agiert. Das war einer der Gründe, warum Platon die Dichtung abgelehnt hat, eben dieses magische Residuum, das er ihr unterstellt. Eine Parallele, die sich auch auf den technischen Aspekt der Poesis zu erstrecken scheint. Ihren Rang als Prima Scientia teilt die, also als erste Wissenschaft, teilt die Magie mit, oder der Magier mit dem Dichter. Die erste Wissenschaft, das bedeutet, wenn wir uns an die Mythendichtungen, also die Mythen, die wir selber heute Dichtungen nennen, erinnern, das bedeutet so etwas wie Ordnung in die Welt bringen, das Erzählen von Mythen. Die homerischen Epen sind dafür ein besonders gutes Beispiel. Allerdings, die Analogie zwischen Magie und Wissenschaft hat ihre Grenzen. Suchte der Dichter Platon seine nächsten Verwandten im religiösen Zeremoniell, verglich sich mit Priester und Prophet, so ist die Magie rein aufs Diesseits gerichtet, keine religiöse Transzendenz. Sie ist das weltliche Gegenstück zum transzendenten Glauben an überweltliche, an göttliche, eben an metaphysische Mächte. Die Dichtung aber, die ihre eigenen Wirkungen mit denen der Magie vergleicht, versteht sich nicht als Gottesdienst oder Gottesoffenbarung. Sie versteht sich als reflektierter Träger eines Geheimwissens, eben eine Prima Scientia, über die Einheit in der Natur. Zwischen ihr und der Magie liegt als Unterscheidungsmerkmal das, worauf wir noch sehr schnell zu sprechen kommen, die Schrift. Noch einmal möchte ich nach diesen allgemeineren Bemerkungen zu unserer Sunyi-Geschichte zurückkehren, um nun deutlicher sagen zu können, worin sich poetische und rituelle Magie unterscheiden. Der junge Sunyi wiederholt im nachgestellten rituellen Handeln die indianischen Mythen, in denen erzählt wird, dass die Erde heilt, aber dass sie auch vertilgt und dass das Kleid der Tiere den Menschen in ein anderes Wesen verwandeln kann, ihm eine andere Identität gibt. Das sind Mythen, an die sich der junge Sunyi erinnert, die er eben im eigenen Dorf gehört hat. Das sind Mythen, deren Merkmale auf eine Lebensform hinweisen, die zwischen Wildbeuter und Agrarkultur beheimatet ist. Nur unter der Voraussetzung einer gegebenen, von der Gruppe geteilten Tradition kann gelingen, was Lévi-Strauss in etwas abstrakter Manier als das pragmatische Fazit dieser Geschichte bezeichnet. Die Organisation einer irritierenden Erfahrung über die kollektive Ausarbeitung einer symbolischen Struktur. Der Prozess, in dem das geschieht, dient der Wiederbelebung der mythischen Überlieferung im Sinn sowohl der tradierten formalen Erzählkompetenzen als auch des Symbolgebrauchs, eben der Dingsymbole, der Fetische. Die Methode, die der bedrängte Sunyi verfolgt, erfüllt nach der Auffassung von Lévi-Strauss die Merkmale einer Bastelei, einer Bricolage, wie es bei Lévi-Strauss heißt. Die Objekte, mit denen der Bastler umgeht, gewinnen ihre magische Bedeutung erst im Vollzug der rituellen Handlung und der mit ihr einhergehenden Anerkennung durch die Dorfgemeinschaft. Außerhalb der rituellen Handlung und der Dorfgemeinschaft und ihrer Zustimmung und außerhalb der mit ihr einhergehenden Erzählung bleiben die Objekte gewöhnliche Gebrauchsgegenstände. Ihre symbolische Funktionszuschreibung, die immer wieder erneuert werden muss, ist das Resultat einer Erfahrung und nicht das einer systematischen Wissensproduktion, eben einer Erfahrung, die mythisch tradiert wird in Erzählform. Symbolerzeugung und Mythenanspielung im Drama der Gerichtsverhandlungen führen zu einer folgenreichen Veränderung im Verhalten der sozialen Gruppe, die im Übrigen nicht als Normenkonflikt, wie wir das sehen würden, reflektiert wird, sondern im rituellen Gemeinschaftshandeln hergestellt wird. Es erscheint mir bemerkenswert, dass uns Anthropologen wie Marcel Mauss und Claude Lévi-Strauss immer wieder darauf hinweisen, welche Bedeutung magisches Denken selbst noch in unseren von Schriftlichkeit und formaler Rationalität beherrschten Lebensformen hat. Vor allem Lévi-Strauss tut das mit einer Genugtuung, der offensichtlich kulturkritische Züge beigemischt sind. Kulturkritik schließt aber interessanterweise auch die Kritik an der Verschriftlichung der Kommunikation ein. Nach Auffassung der Kulturanthropologen ist die Geschichte der Literatur daher nichts anderes als eine Verfallsgeschichte. Das gilt natürlich nicht für alle. Magie und Mythologie in den Lebensformen der Moderne sind ihnen allenfalls sekundäre, nicht selten depravierte und deshalb aufzuklärende Phänomene eines falschen Bewusstseins, also ideologisch. Dieser Perspektive können magische Praktiken und Mythentraditionen daher nur als vorgeschichtliche Elemente innerhalb einer Geschichte der abendländischen Rationalität erscheinen. Und daran ändert auch der kulturkritische Gestus nichts, da er sich als Kritik eben derselben Formen rationaler Weltbetrachtung bedienen muss, deren Macht er kritisch einschränken will. Der Ort außerhalb einer formalen Rationalität, den es sucht, um diese Kritik begründen zu können, ist der, so heißt es dann bei Lévi-Strauss, ist der Ort des wilden oder des mythischen Denkens. Als ein Kind des Aufklärungsjahrhunderts hat die Anthropologie Anteil am Entzauberungsdenken der kritischen Rationalität. Sie bildete schon im 18. Jahrhundert eine Art trotzige Widerspruchsfreude gegenüber dem Zukunftspathos der Fortschrittsgläubigkeit vieler Aufklärer aus. Denken wir nur an die anthropologischen Klassiker Rousseau und Herder, die beide in einem Atemzug Vergesellschaftung und Verschriftlichung der Kultur als Dépérissement, als eine Art des Dahinsiechens, des Versiegens der natürlichen Schöpfungskräfte des Menschen beklagt und kritisiert haben. Besitz der Literalität war in den Schriften dieser Zeit gleichbedeutend mit der Mitgliedschaft im Kreis der entwickelten Kulturgesellschaften. Die kultur- und zivilisationskritischen Motive anthropologischer Fragestellungen führten daher wie zwangsläufig dazu, die Untersuchung schriftloser Gesellschaften voranzutreiben. Was ist der Mensch? Diese Frage schien nur beantwortbar, wenn man das Frageobjekt als relativ reines Natur- und Schöpfungsprodukt in den Blick nahm. Unmittelbarkeit in den Beziehungen zwischen Mensch und Natur sowie zwischen Mensch und Mensch glaubten manche der frühen Anthropologen nur noch in schriftlosen Gesellschaften finden zu können. Insofern ist diese Konstruktion oder diese Projektion der frühen sogenannten primitiven Gesellschaft also eine Erfindung der Moderne. Buchkultur, Verschriftlichung der Kommunikation und schriftliche Kodifizierung der Handlungsnormen in der Ethik zum Beispiel wurden und werden, das ist noch bei Lévi-Strauss nachzulesen, als Ursachen für den Verlust der Authentizität beklagt. Und doch ist die Anthropologie auf das angewiesen, was sie kritisiert. Das versteht sich von selbst. Der Anthropologe liest in der fremden Kultur, wie man in einem Buch liest. Und er soll das nicht mit mantischem, sondern mit semantischem Interesse tun. Jede Kultur ist ein Ensemble von Texten, heißt es bei dem amerikanischen Ethnologen Clifford Geertz, A Web of Significance, der Geertz, der sich mit Erfolg an der Methodik der literarischen Hermeneutik orientiert. Wir sehen, hier geht die Anthropologie, geht die Kulturethnologie einen Schritt hinaus über das, was noch im 18. Jahrhundert als Verfallsgeschichte angesehen wurde. Wo der moderne Anthropologe nicht nur beschreibt, sondern das Beschriebene interpretiert, bewegt er sich bereits in jenem hermeneutischen Zirkel, dem nicht zu verfallen die Anstrengung eines jeden Faktengläubigen gilt. Ja, ich möchte nicht wissen, in wie vielen Fällen die Analyse eines vermeintlich authentischen Materials, das der Ethnologe bei seinen Feldforschungen gesammelt hat, sich auf dessen schriftliche Aufzeichnung, auf dessen Schriftkompetenz, also auf ein schon implizit gedeutetes und begrifflich zubereitetes, wir könnten auch sagen grammatikalisch zubereitetes Material bezieht. Insofern ist der Begriff des Textes, zumindest für unser Verständnis, von dem der Schriftverwendung nicht zu trennen. Wo mündlich vorgetragene Erzählungen, wie in unserem Beispiel der Sun Yi, zum ersten Mal schriftlich protokolliert werden, haben wir es mit dem Ursprung der Literatur im weitesten Sinne hier der ethnologischen Literatur zu tun. Allerdings in einem eher trivialen Sinn, die Buchstabenschrift wird, wie das einmal Herder ausgedrückt hat, zum Gefäß der Tradierung. Zwar muss auf diese Weise noch keine poetische Literatur entstehen, aber literarisch im weitesten Sinne ist die schriftliche Aufzeichnung allemal. Die Ethnopoesie ist nur eine freiere Variante derselben, denn die Techniken der Vergegenständlichung und Konservierung der rhetorischen Komposition und Nachvollziehbarkeit lösen den Text aus seiner unmittelbaren Entstehungs- und Gebrauchssituation heraus und machen ihn für sowohl formale Analysen als auch intertextuelle Auslegungen verfügbar. Auf die relative Freiheit des schriftlichen Dokuments gegenüber bestimmten Kontexten und seine Reproduzierbarkeit in anderen Kontexten, die ihm fremd sind, ist die Arbeit eines jeden Kulturanthropologen angewiesen, der vergleichende Studien betreibt, was die Regel ist. Die These, aber der Mensch sei erst auf dem Weg zu dem Bild, das die zum Kanon erhobene Literatur von ihm entworfen hat, beugt die Vielstimmigkeit der Texte unter ein Schema, das zu Recht der Vorwurf des Eurozentrismus trifft. Denn das ist eine natürlich auf die europäische Tradition zurückgehende Zugangsweise. Nun, die Überlieferung mündlicher Texte ist durch mechanisches oder auch elektronisch vermitteltes Protokollieren noch kein anthropologisch interessanter Sachverhalt an und für sich. Mir scheint sogar, dass die hin und wieder erörterte Frage nach dem Verhältnis von schriftlichem Text zu mündlicher Rede, so wichtig sie für kommunikationstheoretische Begriffsbildung sein mag, dem Anthropologen nicht viel zu sagen hat, solange er an jenem evolutionsorientierten Denkmuster festhält, dass in allem Früheren nur die Vorgeschichte späterer Ereignisse, das heißt auch der eigenen Gegenwart, zielt. Wie sieht es aus, wenn wir Schrift und Literatur vom Standort des magischen und mythischen Denkens aus betrachten? Denken wir zunächst an die vielfach belegte Tatsache, dass die magische Kraft der mündlich vorgetragenen Rede in vielen Kulturen an rituelle Praktiken und ritualisierte Vortragsformen gebunden war. Performative Ordnungsregeln wurden eher vorausgesetzt als das, was wir mit rhetorischen Formgesetzen und Mustern heute in unserer Kultur in Verbindung bringen. Der Vortrag hatte oft die Form des Gesangs und bezog meist auf antiphonische Weise die Zuhörer als Mitspieler mit ein. Zahlreiche Mythen überliefern die magische Bedeutung der Gesungenen, die magische Wirkung vor allem der Formbestimmtheit von Rhythmus und Melodie unterworfenen direkten Rede. Um nur zwei Beispiele zu nennen, der Orpheus-Mythos und der spät im 19. Jahrhundert aufgeschriebene und weniger bekannte finnische Mythos des Kalevala-Mythos, in dem ein Zauberer auftritt, dessen Lied und Harfenspiel, ähnlich wie im Orpheus-Mythos, die Macht der natürlichen Kosmosmächte zu brechen und zu erneuern vermag. Das Kalevala ist deswegen besonders interessant, weil es eben auf mündlichen Erzählungen beruht, die der Autor gesammelt und dann nach dem Muster der alten Ebendichtung zusammengestellt, also zusammengenäht, gebastelt hat. In beiden Fällen, also im Orpheus wie im Kalevala-Mythos, verhalten sich die Sänger wie Schamanen, die mit geeigneten Mitteln der ekstatischen Beschwörung, Fetische können hinzutreten, auf die Dingwelt und auf die Naturkräfte einzuwirken suchen. Im Unterschied zur religiösen Einstellung wollen die Zauberer eine Veränderung erzwingen und vertrauen insofern auf ihre, zwar als dämonisch anerkannte, letzten Endes aber menschenähnliche Kraft, die Grenze zwischen Natur und Kultur zu durchstoßen, während in der Religion immer einer angerufen wird, der bei solchen Versuchen Hilfe leisten soll. Orpheus, wie der Held des Kalevala, gelten in ihren Kulturen als die Archegeten, also als die Erfinder der Poesie, was sich vielleicht schon als Hinweis auf eine noch unklare Nähe zwischen Magie und Literatur jetzt im engeren Sinne der fiktionalen Texte, der Poesie verstehen lässt. Hinzu kommt, dass die Form der schriftlich tradierten mündlichen Mythen Merkmale aufweist, die auch vorschriftliche magische Lieder besitzen. Ja, mehr noch der poetischen Finessen. In der Odyssee zum Beispiel erzählt der Held selbst am Hof des Alkinoos, was ihm widerfahren ist. Und im Kalevala beschreibt der Anfang des Epos die Versammlung, in der allein jener Gesang des Gedichts anheben kann, den die Lieder des Helden dann noch einmal verdoppeln. Er sieht sich selber dabei zu, wie auch Odysseus am Hof des Alkinoos. Also erzählen diese für die vorschriftliche Mythenforschung so bedeutsamen Texte auch die Grundsituationen, in denen der mündliche Vortrag wohlgeformter Gesänge und Sagen entsteht und ausgeführt wird. Die Helden sind wenigstens an den Orten der Ruhe die Rhapsoden ihrer eigenen Taten. Und darin klingt etwas von jenem spontanen Sich-Selbst-Erzählen an, das die Mythopoesis und zugleich die Magie auszeichnen soll, ein Erschaffen der Welt aus dem wohlgeformten, dem rhapsodischen Wort. Hier ist ein kleiner Rhapsode zu sehen, also natürlich hat auch immer ein Musikinstrument diesen Gesang unterstützt, deswegen reden wir ja auch von Gesängen, die Bezeichnung, die dann als Gattungsbezeichnung auch in der späteren Dichtung bei Dante etwa wieder auftaucht, aber da nicht mit Musik unterstützt wird. Das rhapsodisch, nicht, da kommt wieder dieses magische, schamanistische Moment rein, nicht, die Bastelei, dass man mit den Händen eben etwas macht, etwas zusammennäht. Auch hier haben wir das so als ein Rest der mündlich-schamanisch-magischen Tradition zu erkennen. Der erzählende, oft auch zaubernd agierende Held und Rhapsode ist in höherem Maß allerdings als der nur Schamane oft ein Bringer und Begründer kultureller Bräuche. In den zitierten Beispielen Orpheus und dem Kalevala sogar sind sie die Urheber, die Gründer der Kultur. Interessanterweise wird selbst für eine mit ganz anderer Absicht verfasste Literatur, zum Beispiel für die frühen Lehrbücher der lebenspraktischen Klugheit, manchmal die Aetiologie, also die Gründungsgeschichte der schamanischen Ursprünge bemüht. Es ist in der spätischen indischen Mythologie Brihaspati, ein Herr der magischen Weisheit, wie in der Indologe, der ehemalige Heidelberger Indologe genannt hat, der die Kunstlehren der Politik und der ehelichen Liebe für den Himmelsherrscher Indra aufgeschrieben hat. Eine andere Frage ist, inwiefern die Formbestimmtheit dieses Spezifikum literarischer und dichterischer Sprache mit den Formen der magischen und mythischen Welterzeugung und Bearbeitung zusammenhängt. Rhythmus und Melodie, Metapher und Metonymie, diese rhetorischen Figuren zählen bekanntlich zu den poetischen Universalien, zumindest in unserer Tradition. Es sind dies Formelemente, die den ästhetischen Charakter nicht nur der anonymischen Volkspoesie, sondern auch der magischen Rede auszeichnen. Wir können sie dort genauso identifizieren wie in einem komplexen, modernen Gedicht. Was wir heute aber ästhetisch nennen, das hatte im Rahmen der magischen Praktiken mit dem symbolisch inszenierten Eingreifen in die beschworene Ordnung der Dinge zu tun, mit der Wirkungsabsicht, also eine unmittelbare Wirkung auf die Naturkräfte zum Beispiel herbeizuführen. Diese Ordnung entsprach offenbar nicht unseren abgehobenen Begriffen von ästhetischem Schein und artistischer Logik. Sie besaß vielmehr eine Welterzeugungslogik, wie ich das nennen möchte. Mythenforschung und Anthropologie nennen Mythenforschung und Anthropologien nennen das einen analogischen Modus der Wahrnehmung und des Denkens, und das kann man als einen Modus verstehen, dem es nicht widersprach, wenn Chaos und Ordnung ineinander verstrickt bleiben und in überraschender Weise die Führung im Tanz der Dinge, Begriffe und Bilder vom einen auf den anderen übergeht. Sozusagen auch regellos. Selbst in dem Web of Significance von Clifford Geertz steckt noch etwas, natürlich in einer auf die wissenschaftliche Rede übertragenen Weise drin, denn auch da geht es um Relationen. Es geht also um Strukturen, es geht um Vernetzungen, um das Knüpfen von Netzen oder von Geweben. Wenn daher den Elementen poetischer Formgebung ordnungsstiftende Kräfte zugetraut werden, so betrifft das wohl in erster Linie die Verstärkung der dem Spruch oder dem Lied zugestandenen magischen, die Dinge auf die Dinge einwirkende Kraft. Es ist bezeichnend für den eigentümlichen Modus der zugrunde liegenden vorprädikativen Sprachauffassung, dass sie nicht scharf trennt zwischen Dingen und Begriffen. Ihre Logik ist nicht auf semantische Identität eingeschworen, sondern auf jene Dynamik, die in der Anschauung, in der Bedeutung des Spurenlesens ihren Zauber entfaltet. Nun, für die Hypothese, Literatur sei zwar mit magischen Praktiken noch verwandt, erfülle aber ihren Begriff erst in Verbindung mit schriftlichen Tradierungstechniken, gibt es noch andere sprach- und bedeutungsgeschichtliche Zeugnisse. Auch ihnen ist nicht selten die Spur einer Sprachauffassung eingeschrieben, die auf magische Kräfte hinweist. Die ägyptische Mythologie stellt die Schaffung, ich habe hier so eine kleine Liste zusammengestellt, stellt die Schaffung der im Leib des Gottes ruhenden Dinge als Geburt der Materie dar, die den Göttermund in der Form gottesbildlicher Lautgebilde verlässt. Die ersten Worte der altisraelischen Genesis bringen diese Vorstellung sozusagen auf den Begriff. Gott sprach, in principium erat verbum, dieser Kommentar der Genesis in der Vulgata, in der lateinischen Übersetzung, setzt allerdings schon ein Sprachbewusstsein voraus, dessen analytischer Gehalt sich der Schrift verdankt, da sie mit den sichtbaren Wortgrenzen überhaupt erst den Begriff des Wortes ermöglicht, denn in der frühen Schrift wurden solche Wortgrenzen noch nicht die Regel. Im indischen, von schamanischen Ritualen belebten Tantrismus hingegen bezeichnet die Silbe den Anfang der Kosmogonie. Nun, die in diesen Beispielen implizierte Indifferenz von geformtem Sprachlaut und bestimmtem Objekt erinnert an die Identität des magischen Objekts mit der ihm zugeschriebenen symbolischen Funktion. Mit gutem Grund wirken daher, vergleicht man diese Beispiele mit den rituellen Formen der Magie, die Götter in den Überlieferungen zahlreicher Kulturen wie die reinen Destillate des Schamanenberufs aufgefasst. Vishnu, der allumfassende Gott der hinduistischen Mythologie, verheimlicht das nicht. Er stellt sich selbst dem Weisen als Zauberer vor, der das heilige Wissen bewahrt. Auch ist in zahlreichen Mythen der Dichter der als magischer Sänger die Dinge bewegt und das Geschaffene neu ordnet, der Mund des Gottes, wie es in manchen Texten heißt, wie ein Vergleich, der in den indogermanischen Sprachen, im Avestischen und Vedischen, im Griechischen und Altnordischen geläufigen Bezeichnungen für die Arbeit des Dichters belegt, ähnelt die poetische Inspiration der Form jener Ekstase, in die sich der Schamane während der rituellen Selbstverzauberung versetzt. Die Inspiration, von der die Rede ist, der Gott in uns, von dem die Rede ist, bei vielen Dichtern seit der Antike. Wenn der Dichter erzählt oder singt, besiegt er, wie der Akteur der Sunyi-Geschichte, den Tod. Das Erzählen als ein Enttöten, so in der neueren Erzähltheorie. Gilgamesch, der Held des gleichnamigen akkadischen Epos, will durch Taten unsterblich werden, weil er weiß, dass die Unsterblichkeit die Form des epischen Besitzes, Berichts besitzt. War dieser in schriftloser Zeit noch auf die Präsenz einer Hörerschaft angewiesen, so erweitert sich der Begriff einer zeitüberdauernden Wirkung mit der Erfindung der Schrift zu dem des literarischen Gedächtnisses. Die Möglichkeit, mit Hilfe schriftlicher Zeichen Dauer wahrnehmbar werden zu lassen, erscheint daher wie eine notwendige Folge des Bedürfnisses, in der Wiederholung der mythischen Zeit, der Schöpfungszeit, die Gegenwart zu verjüngen. Deswegen werden die Mythen immer wieder dargestellt, sei es erzählerisch, sei es rituell, sei es im Tanz, sei es auf der Opernbühne, auch da spielen sie auch eine Rolle, allerdings in einer sehr reflektierten und distanzierten Form. Die Verschriftlichung erscheint also als Mittel der zeitüberdauernden, ja der zeitüberwindenden Repetition, Wiederholung. Auch die Begriffe für dichterische und literarische Formen verweisen in vielen Sprachen auf einen Hintergrund magischer Zeichenpraktiken. Das Kalevala der Finnen ist in Runen eingeteilt, ein mehrdeutiges Wort, denn Rune deutet auf das Geheimnis Raunen, unser Raunen. Und im Epos bezeichnet es die einzelnen Gesänge. Als Schriftzeichen repräsentiert die Rune nicht allein einen Buchstaben oder Laut, sondern ist in ähnlicher Weise mit einem heiligen Wort identisch, wie es die steinernen Inschriften Altägyptens waren. In festes Material, in Stein oder Metall eingeritzt, verewigt sie einen magischen Akt dauerhafter Inbesitznahme der Dinge, den jede Lektüre, jedes Ritual aufs Neue zu aktualisieren vermag. Sobald die Rituale sterben, stirbt auch die symbolische Funktion. Und dann bedeutet Rune auch eben in diesem Zusammenhang des Kalevala-Epos die kompositorische Einheit des ganzen Gedichts. Sie sehen also eine große Vieldeutigkeit. Die Rune ist in diesem Zusammenhang so etwas wie ein Hebel, der die Schöpfung aushebeln oder neu ordnen kann. Es ist ein besonders aussagekräftiges Beispiel, erinnert es doch daran, dass die Ursprünge von Gesang und Schrift, jener beiden Ursubstanzen der Literatur, zu den Geheimnissen gehören, die der wissenschaftliche Verstand nie ganz begreifen kann. Und noch etwas ruft dieses Beispiel in Erinnerung, nämlich wieder den analogischen Modus mythischer Denkformen, der jene Grenzziehungen institutionalisierter Diskurse nicht kennt, auf die wir uns mit Hilfe von Rationalitätsforderungen geeinigt haben, die erst auf der Grundlage einer weitgehend elaborierten Schriftkultur entwickelt werden konnten. Die Schriftkultur ist natürlich universell inzwischen. Es gibt wohl keine schriftlose Gesellschaft mehr auf dem Planeten. Was auch durch einen sekundären Analphabetismus überhaupt nicht in Frage gestellt werden kann. Dieser Erfolg ist erstaunlich, da die Erfindung der ersten Schriftsysteme gemessen am Alter der Menschheitsgeschichte relativ jung ist. Sie wird von manchen Schrifthistorikern 6. bis 5. vorchristliche Jahrtausend datiert, Aber da Schrift und Literatur in unseren europäischen Begriffen unzertrennlich sind, können wir mit diesen Daten auch den Beginn einer Geschichte des Literarischen kennzeichnen. Dann müssen wir aber ein bisschen etwas abziehen von diesem Alter. Jedenfalls sagen uns die Experten, das dritte Jahrtausend vor unserer Zeit sei die Geburtsstunde der Schrift, und zwar im Zusammenhang mit einer Organisierung, mit einer Organisation und Institutionalisierung, die ich mit dem Begriff der Schriftkultur bezeichne. Dafür, dass Schrift und Kulturgenese in enger Wechselbeziehung gesehen werden müssen, spricht ihre gemeinsame Geschichte in den asiatischen Kulturen des Mittleren und des Fernen Ostens. Im Zweistromland, also des heutigen Iran, Irak, am Indus und in China. An den Zeugnissen sumerischer Keilschrift aus dem dritten Jahrtausend lässt sich bereits die Verwendung kommunikativer Gattungen ablesen. Neben sakralen Texten wie Weiheinschriften, Hymnen und Klagen, Ähnliches sind profane Gebrauchstexte, Listen, Berichte, Lehrgedichte, Verwaltungstexte, Wortnamenslisten, Produktions- und Warenlisten zu finden, sowie Mythen und Legenden. Gewiss, diese Gattungsbezeichnungen sind später erst aus dem Sachverstand einer entwickelteren Schriftkultur hervorgegangen, aber die An- und Zuordnung der überlieferten Funde belegt bereits frühe Klassifizierungsanstrengungen. Anders gesagt, die schriftliche Aufzeichnung systematisiert in weit höherem Maße den Sprachgebrauch, vor allem den schriftlichen, als die mündliche Tradition das je vermag. Die daran ablesbare Rationalisierungstendenz wird in der Sprachtheorie von manchen Experten als eine eigentümliche Leistung der Schrift selbst verstanden. Hier muss man aber differenzieren, es kommt auf den Schrifttypus an. Schrift erkannte schon Wilhelm von Humboldt, ist eine Bedingung des reflektierten Sprachbewusstseins und insofern ist Schrift identisch mit Sprachanalyse. Das Schreiben hat schon einen analytischen Charakter. Schrift vergegenständlicht die gesprochene Rede und darin liegt eine Ambivalenz, denn die Wirkung von Schrift und Rede sind reziprok, sie lassen sich umkehren. Wer viel gelesen hat, der redet leicht wie ein Buch und von manchen Büchern heißt es, sie seien geschwätzig. Nun, Humboldt, das will also dieses Zitat auch ein bisschen deutlich machen, erkannte den Zusammenhang zwischen Schriftzeichen und Schriftkultur. Schriftzeichen, das sind eben die alphabetische Schrift, so weiter. Schrifttypen gibt es sehr viele, also Piktogramme gehören natürlich auch dazu, wie auch die Hieroglyphen, also Bilderschriften, wenn Sie so wollen, aber auch Silbenschriften, wie das, die chinesische Schrift etwa. Der Unterschied eben, um ihn nochmal deutlich zu machen, zwischen Schriftzeichen, also Schrift ist nicht einfach Schrift, wenn wir davon jetzt die ganze Zeit geredet haben, sondern auf der einen Seite müssen wir die Schriftzeichen in den Blick nehmen und auf der anderen Seite die Schriftkultur, die so etwas wie eine Institution der Literatur überhaupt erst hervorbringt durch die Form ihrer Organisation. Dazu gehören bestimmte Rollen, Berufsrollen, wenn Sie so wollen, Schreiber, Schriftstellern. Dazu gehören Schulen, dazu gehören auch Grammatiken, die in diesen Schulen gelehrt werden. Dazu gehört vor allem die literarische Kritik als Aufgabe einer säkularen Priesterschaft der Intellektuellen, wie wir sie nennen. Aber dazu gehört auch jede Menge Handwerk, natürlich Papierherstellung, Tinte, Druck, Buch, Binderei, Handel und so weiter. Wenn, um es etwas allgemeiner zu formulieren, wenn der Zivilisationsprozess dadurch definiert wird, dass partikulare soziale Verbände unter allgemein geltenden Überzeugungen und Weltbildern, unter universalistischen kulturellen, moralischen und rechtlichen Normen und einer gemeinsamen Ökonomie zu größeren territorialen Einheiten verschmelzen, so liegt auf der Hand, dass es dazu besonderer überregionaler Kommunikations- und Verkehrsformen bedarf. Und es liegt auf der Hand, dass die Entwicklung funktioneller Schriftsysteme sowie schriftkultureller Institutionen mit diesem Prozess aufs Engste zusammenhängt. Eine Gruppe von amerikanischen Schriftethnologen, Jack Goody, Ian Watt und Kathleen Yu, haben am Modell Griechenlands untersucht, welche weitreichenden Konsequenzen ein hochentwickeltes Schriftsystem der Schriftkultur und Literalität, sie nennen es Literacy, hatte. In schriftlosen Gesellschaften ist die kulturelle Tradition repetitiv strukturiert. Das heißt, es dominiert die kultische Befestigung des Erinnerungswerten unter stets wiederkehrender ritueller Anteilnahme des Kollektivs an den mündlichen und symbolischen Präsentationen der geltenden Ordnungsbegriffe. Sie werden in der Regel verkörpert. Das Zeitbewusstsein hält sich hier an die Wiederkehr naturaler Zyklen, obwohl doch die jeweils gegenwärtigen Bedürfnisse zu einer allmählichen Umformung der mündlich tradierten Mythen führen. Auch hier gibt es natürlich Veränderungen. Doch es fehlt der fixierte Text, der einen Vergleich ermöglicht und dem schließlich die Unterscheidung zwischen einem potenziellen, durch Auslegung erschließbaren und einem direkt sich mitteilenden Sinn der soziokulturellen Ordnung zu verdanken ist. Mit einer Schrift, die geeignet ist, mehr als nur die Transkription mündlicher Rede zu leisten, wird die kulturelle Tradition aus ihrem relativ gleichbleibenden Unschuldsschlaf geweckt. An die Stelle des magischen Spezialisten und Rhapsoden tritt der literarische Experte, der Intellektuelle mit seiner spezifischen Fähigkeit des Unterscheidens, der Fähigkeit der Kritik. In Griechenland bringt die Kritik den Mythos, den Begriff der Geschichte hervor. Ich bin immer noch bei den Thesen also der amerikanischen Ethnologen. Verändern Kartografie und Chronografie, Schreibkünste im weitesten Sinn, die Begriffe von Raum und Zeit und werden die folgenreichen Unterscheidungen zwischen göttlicher und natürlicher Ordnung, zwischen imaginierter und wirklicher Welt eingeführt. Das sind mit Blick auf die Gattungen des schriftlichen Diskurses, Metaphysik und Physik, Poesie und Historie. All das, so die These der Ethnologen, hängt mit der Diffusion der leicht zu handhabenden, schnell erlernbaren alphabetischen, also der Buchschrift der Griechen, zusammen. Und damit wird die Überzeugungs- und Durchsetzungskraft dieses kulturellen Musters sicher nicht erschöpfend erklärt. Aber es wird doch auf einen Faktor aufmerksam gemacht, der bedeutender ist, als ein bloß technisches Interesse am medialen Charakter der Schrift wahrhaben will. Ich glaube, wir gehen nicht fehl, wenn wir die Grenzen, die von der Kritik in der Frühgeschichte der Intellektuellen gezogen worden sind, als die Grenzen bestimmen, die zwischen den Gattungen der philosophischen, der historischen und der poetischen Literatur verlaufen. Philosophisch, das schließt auch noch die Physik, also die Naturphilosophie, mit ein. Dass Aristoteles, der große Systematiker dieser Literaturen, einer der ersten privaten Bibliotheksbesitzer gewesen sein soll, ist eine oft erzählte, nichtsdestoweniger aber beweiskräftige Anekdote. Nun, die oft behauptete homologe Beziehung zwischen der Linearität der alphabetischen Schrift und der europäischen Rationalität ist, das zeigen solche Beispiele, metaphorischer Natur. Sie darf nicht überschätzt werden. Linear ist auch das Bild einer vom Ursprung zum Ziel verlaufenden Geschichtsbewegung, das wir gewohnt sind, mit der okzidentalen Rationalität zu verbinden. Dahinter stehen heilsgeschichtliche Bilder und Muster. Als Gegenbild aber dient jene zyklische Zeitauffassung, die nach einer verbreiteten Hypothese zum unveräußerlichen Besitz mythischen Denkens gehört. Karl Jaspers beschreibt, der Heidelberger Philosoph, die Emanzipation des teleologischen, also auf ein Ziel hinschießenden Geschichtsbewusstseins in der sogenannten, von ihm sogenannten Achsenzeit, als Kampf der Rationalität gegen den Mythos, ein Kampf, der mit dem zweideutigen Sieg der fortschreitenden Rationalität ausgegangen sei. Es ist das nur eine andere begriffliche Version des von Max Weber unter dem Titel der Entzauberung wirkungsvoll propagierten Abbruchs magischer Weltbilder. Dass Weber und Jaspers durch auch die irrationalen Gegenkräfte zitiert haben, sei hier nur nebenbei bemerkt. Nun, von der Rationalitätsthese und der Achsenzeit springe ich zu einem weiteren abschließenden Gesichtspunkt. Die mündliche Mythentradierung scheint, ich sage scheint, weil wir immer nur aus schriftkultureller Perspektive darüber reden können, sie scheint kein Bedürfnis nach Auslegung im Sinne der hermeneutischen Interpretation hervorgebracht zu haben, was man durchaus als Desinteresse, als formaler Rationalität deuten könnte. Das Erzählte war offenbar so sehr mit der Situation des Erzählens verschmolzen, dass sich der Vergleich mit dem Ablauf des liturgischen Kultus aufdrängt. Ein Kultus, der ja auch von Zerstörung und Auferstehung handelt und, wie jeder Kultus, durch Wiederholung des dargestellt und mündlich erzählten Geschehens symbolisch auf Dauer zu stellen sucht. Die Wiederholung ist das Entscheidende. Im Übrigen sind die magischen Residuen des Metamorphismus im christlichen Kultus ja gar nicht zu übersehen. Wenn dieser Vergleich etwas taugt, er tut das sicher in einem formalen Sinn, dann verweist er auf eine doppelte Funktion der mündlichen Mythenschöpfung. Sie widersteht im Erzählvollzug, dem Vergehen und Werden, von dem sie erzählt, und hat doch zugleich Anteil an ihm, da jeder Erzähler, wie wir anlässlich der Sunje-Geschichte schon bemerkt haben, anders erzählt als seine Vorgänger, ganz zu schweigen von der Flüchtigkeit der gesprochenen Rede. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte hier ein wenig abkürzen, denn die Zeit ist hier doch schon lange rum. Und auf einen Aspekt noch ganz kurz am Schluss eingehen, der mit der Literatur im engeren Sinne zu tun hat. Man unterscheidet oft zwischen zwei Linien in der europäischen Ideen- und Geistesgeschichte, deren eine auf Platon und deren andere auf Aristoteles zurückgeführt wird. Es ist eine solche Unterscheidung immer sehr geeignet und brauchbar und für sie spricht auch das eine und andere, sodass man nicht nur von einer Konstruktion hier sprechen kann. Die platonische Linie ist identisch mit dem Zweifel an der Schrift. Wir haben schon den Zweifel Platons gegenüber der Poesie kurz angesprochen. Die Schrift ist das, was zum Vergessen beiträgt. Das ist eine der Thesen, die Platon vertreten hat. Obwohl er selber natürlich ohne Schrift nicht auskam, aber er versucht immerhin in Form des Dialogs zu schreiben und nähert sich so natürlich einer Tradition, die dem mündlichen Gespräch sehr nahe steht. Gleichwohl hat er auch Mythen erfunden, nämlich philosophische Mythen, und hier in diesem Zusammenhang selber eigentlich die Fiktion bemüht, also die poetische Fiktion bemüht, um die Mythen in seine philosophische Systematik, sie sozusagen zu verbildlichen durch die Mythenerzählung. Die andere Linie der europäischen Tradition, eben die aristotelische, ist eher mit der Ars Memorativa, also mit der Kunst des Erinnerns verbunden, die platonische eher mit der Ars Oblivionis, also mit der Kunst des Vergessens oder mit der Gefahr des Vergessens. Der Ars Memorativa, diese Tradition, hat eben bei Aristoteles so etwas wie eine Systematisierung des literarisch überlieferten, also des schriftlich überlieferten Wissens hervorgebracht. Ihm war wie kaum einem anderen bewusst, dass die Schrift den Prozess der Mythenbildung nicht einfach beendet, dass die Literatur den Mythos nicht nur ins Archiv mit den Worten der Gedächtnismetaphorik ins Magazin verbannt hat. In den der Formbestimmtheit des tragischen Gedichts gewidmeten Passagen der Poetik des Aristoteles zeichnet sich nämlich ab, wie die Empfängnis des Mythos in der Literatur zu denken ist. Aristoteles hebt die Mythenschöpfung auf und seine Theorie bildet begrifflich fort, was die tragischen Dichter bereits ins Werk gesetzt hatten. Sie waren schon einen Schritt ihm voraus, nämlich den Mythos aus dem Grab des Gedächtnisses zu befreien, um ihn in die lebendige Erinnerung des zeitgrenzenmissachtenden dramatischen Gedichts zu übertragen. Wir sehen diese Dichtung ja auch als eine zeitüberdauernde an und das hat etwas ja auch mit dieser aristotelischen Einsicht zu tun. Die Bedingung dafür war der Bruch mit dem Ritual und mit dem Glauben an die magische Unmittelbarkeit der mythenschöpferischen Rede. Diesen Bruch hat die nachfolgende Theoriebildung nachvollzogen. Seit Aristoteles ist der literarisch gestaltete Mythos nämlich als Fiktion zu verstehen, eine Fiktion, die eine gegebene Wirklichkeit weiter dichtet. Der Sinn, den der Leser in ihm sucht, ist mittelbar. Er hat die Struktur einer Metapher, die den interpretierenden Schriftexperten herausfordert, immer noch mehr und immer noch weiter zu lesen. Die Kontexte im Sinne einer Erweiterung des Web of Significance auszudehnen. Die Schrift, und mit dieser Bemerkung schließe ich, hat die Mythen übertragbar gemacht und in der großen Bibliothek der Weltliteratur aufeinandertreffen lassen. Diese Bibliothek ist wie ein riesiger Spiegel, in dem die Bücher sich endlos ineinander vervielfältigen. Wenn es einen Mythos der literaren Kultur gibt, dann ist er in diese Bibliothek eingeschlossen. Wer in sie eintritt, um nach der einen Antwort auf die anthropologische Frage nach der Bestimmung des Menschen zu suchen, dem allerdings wird sie als Chaos begegnen. Denn wie jeder literale Mythos ist auch dieser eine Herberge der Vieldeutigkeit. Vielen Dank. Im Sinne der Ars Oblivionis, ja, kann ich Sie nur auffordern, alles zu vergessen, was Sie hier gehört haben heute Abend.